Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talk.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche in diesem Podcast über die Leidenschaft fürs Kochen und gutes Essen. Meine Gesprächspartner sind Köche, Gastronomen, Foodblogger, Kochbuchautoren, Lebensmittelhändler, Produzenten, schlichtweg Menschen, die sich mit Kochen, Essen und gutem Produkt beschäftigen. Heute bei mir im Gespräch Sebastian Bayer. Sebastian ist Fischhändler in dritter Generation und so etwas wie ein Fischbotschafter. Wir sprechen über nachhaltigen Fischfang, Veredelung von Fischprodukten, neue Reifeprozesse und vor allem die Einstellung zu gutem Essen und zu hochwertigem Produkt. Und er gibt uns ein ganz besonderes Rezept mit auf den Weg. Also seid gespannt und los geht's. Willkommen, Sebastian Bayer.
Ich sage guten Morgen, weil es ist gerade 8 Uhr morgens, das früheste Interview, das ich je gemacht habe.
Guten Morgen, ja.
Guten Morgen. Ich habe aber gelernt, du bist schon ein bisschen länger unterwegs, ein bisschen länger auf den Beinen heute.
Ja, bei mir geht es um 2:30 los, also für mich ist schon Mittagszeit.
Ja, also ich muss mir gerade noch den Schlaf aus den Augen reiben. Aber das heißt, wie geht das los bei dir morgens? Du bist...
Um 1:15 klingelt der Wecker, dann ziehe ich mich direkt um, auf den ersten Kaffee verzichte ich morgens noch und dann fahre ich los in meinen Betrieb, packe meine ersten Sachen und fahre dann ungefähr um 2:30 zum Fischgroßmarkt, jeden Morgen.
Fischgroßmarkt, das heißt in Altona,
nehme ich an,
und dort kaufst du dann die Ware für den nächsten Tag?
Da hole ich das ab, also ich kaufe die Sachen auf den Auktionen, meistens einen Tag vorher und da werden sie dann mit LKW hingefahren und ich hole eigentlich nur noch ab.
Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Du weißt schon genau, was du haben willst, wie dein Sortiment aussehen soll am Tag vorher und dann sagst du, das und das will ich haben.
Ja, ich muss 1 oder 2 Tage vorher schon planen. Die meisten fahren einen Tag am Tag hin und entscheiden dann spontan, was sie brauchen,
ja.
Sind aber angewiesen auf die Qualität, die die Broker sozusagen dort stellen. Und ich kann aber auf den Auktionen die Qualität direkt bestimmen.
Worauf legst du besonders Wert beim Einkauf bzw. bei deinen Lieferanten?
Also wir achten darauf, dass der Fisch nur aus Küstenfischerei kommt. Wir kaufen eigentlich nichts, was mit Grundschleppnetzen oder großen Schleppnetzen gefischt wurde und auch nichts aus Aquakultur. Und wir haben noch andere Kriterien. Das ist aber alles verbunden mit der Küstenfischerei. Also wir wollen halt keine Fische handeln, die in der Laichzeit sind, die also Roben oder Eier mit sich tragen und auch keine untermaßigen Fische. Und genau, deswegen setzen wir da auf Küstenfischerei, weil die minimalinvasiv fischen mit kleineren Netzen und auch saisonal nicht ganzjährig jeden Fisch anbieten können.
Das muss man ja seinem Kunden dann auch vermitteln können, dass man das so macht. Weil das schlägt sich, nehme ich mal an, im Preis nieder. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollt ihr ja auch Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, also es ist halt schwierig. Es gibt ja so schon Programme wie das MSC-Logo oder irgendwelche Greenpeace-Abzeichen oder sonst was. Aber die greifen halt zu kurz. Und die meisten verlassen sich auf irgendwelche Labels und Logos und ja, bei uns ist das ein bisschen umfangreicher. Die meisten Kunden kommen rein, die uns noch nicht kennen und dann ist es sehr schwierig, genau das, was ich dir gerade erzählt habe, kurz zu vermitteln. Aber an sich schaffen wir das halt immer. Ich muss immer versuchen, mich kurz zu halten und wir haben halt ein bisschen anderen Ansatz und andere Kriterien, die wir anwenden.
Wenn du jetzt sagst, keine Fische oder keine Produkte aus Aquakulturen. Nun lernt man ja eigentlich, dass sehr, sehr viel aus Aquakulturen mittlerweile kommt.
Ja.
Weiß gar nicht, prozentualen Anteil kenne ich nicht, kennst du wahrscheinlich besser.
Ich glaube 40% oder 50% kommt mittlerweile tatsächlich aus Aquakulturen. Das meiste an Lachs natürlich und dann viel auch aus Teichwirtschaften. Ja.
Ja, aber kann der Verbraucher das denn so unterscheiden? Könnte der ein Produkt unterscheiden, wenn ein Lachs aus Aquakultur und ein Wildlachs, wenn ich den vor mir sehe?
Die meisten nicht. Also eventuell am Fleisch und spätestens dann am Geschmack, aber das, auch das können die wenigsten. Es ist eine Vertrauenssache
auf jeden Fall.
Also ich meine, wenn man einmal Wildlachs gegessen hat, dann weiß man, wie der schmeckt und wie ein Lachs generell zu schmecken hat und dann rührt man irgendwas aus Massentierhaltung eigentlich nicht mehr an. Aber wie gesagt, spätestens am Geschmack merkt man das halt erst. Ja.
Nun bist du ja, glaube ich, Anfang 30?
Ja, 31.
Und das, die Frage ist ja, du bist im elterlichen Betrieb oder beziehungsweise im Familienbetrieb aktiv. Wann war denn für dich klar, dass du das weiterführst, dass du hier weiter im Fischbetrieb und dann später, wie ihr ihn ausgebaut habt, auch als Restaurant aktiv wirst?
Eigentlich so, es stand natürlich immer im Raum, dass ich das machen möchte, aber es war halt immer so, ja, ich habe mein Abitur gemacht, alle meine Kollegen haben angefangen zu studieren und also ich wollte mir den Weg sozusagen nicht so leicht machen. Ich habe immer gedacht, ich muss ja auch irgendwas studieren, ich muss ja auch irgendwas anderes machen. Und habe dann Betriebswirtschaft studiert. Ich habe mich an einer Uni beworben und bin auch noch angenommen worden in Lüneburg damals. Habe da aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen möchte.
Ja.
Und vor gut 7 Jahren ist mein Vater erkrankt und da habe ich mein Studium dann damals pausiert, aber nie wieder angefangen danach und musste meine Mutter damals unterstützen. Und da ging es mir sofort seelisch besser. Habe ich gleich wieder gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich gerne mache. Ich hatte während meines Studiums auch immer noch nebenbei ein bisschen gearbeitet. Aber wie gesagt, als ich dann plötzlich jeden Tag auf der Matte stehen musste und jeden Tag wieder buckeln musste, habe ich gemerkt, doch, das ist genau das, was ich möchte. Also vor 7 Jahren, gut 7 Jahren, ist so der Entschluss gefallen.
Und dann, ja gut, da warst du relativ jung, aber du bist natürlich auch damit groß geworden, nicht?
Genau.
Ich glaube, die Familie, erzählst du gleich sicherlich nochmal, ist ja auf die Märkte gegangen, beziehungsweise hat auf den Märkten den Fisch vermarktet. Da musstest du in den Ferien sicherlich mal mit.
Nicht nur in den Ferien, ich habe eigentlich, seit ich 11 oder 12 bin, jeden Samstag immer festgearbeitet.
Okay.
Und dann nicht irgendwie um 10 und bis um 12, sondern dann auch ab 7 Uhr. Und dann bis 13:30, 14 Uhr und ich habe mir dann auch mein Taschengeld natürlich aufgebessert. Und in den Ferien natürlich auch nochmal extra gearbeitet und an den Feiertagen war halt immer klar, dass die Kinder dann helfen mussten. Aber wir mussten nicht, aber es wurde uns halt sehr nahegelegt. Und ich habe aber immer Spaß dabei gehabt. Und halt schon relativ früh dann auch da angefangen, Sachen so ein bisschen zu hinterfragen, die vielleicht schon ein bisschen eingelaufen waren.
Wie ist denn das, wenn, ich meine, die anderen samstags gehen spielen oder zum Fußball und du gehst auf den Markt? Wie war das so für dich als
Jugendlicher? Ich würde nicht sagen, dass meine Kindheit dadurch beeinträchtigt war, aber ich hatte den anderen was voraus. Also es war ja eine freiwillige Sache und wenn wir irgendwo mal eingeladen waren, dann ist natürlich auch ein Samstag mal ausgefallen. Ja. Aber es war eine freie Entscheidung und es war später dann immer schwierig. Freitag war immer so der Partytag für die meisten Schüler. Und ich so, nee, ich kann nicht, ich muss Samstag früh hoch. Und es war für mich dann später schon das Gefühl, dass es eine Verpflichtung war, aber die habe ich wirklich gerne gemacht.
Ja.
Aber generell auch nachher im Studium, wenn ich mich mit diesen komischen Leuten dann umgeben habe, da hat auch keiner Verständnis für gehabt, dass ich für mein Studium arbeiten musste. Die fanden das so ein bisschen befremdlich, dass meine Eltern mir das nicht komplett finanzieren und wie kann es denn sein, dass du arbeiten musst?
Ja.
Das ist tatsächlich erst später gekommen, gar nicht als Kind, sondern dann in meiner Studium ist diese Frage sehr oft aufgetaucht.
Nun ist es ja so, wie wir gerade sagen, ich glaube, wir haben es doch gar nicht gesagt, dritte oder vierte Generation seid ihr jetzt?
Ja, dritte Generation.
Im Fischhandel.
Ja.
Wie ging das los? Weißt du das? Klar, ist ja überliefert.
Ja, mein Urgroßvater hat einen Großhandel gehabt. Der hat so die Tante-Emma-Läden beliefert mit Rollmöpfen, 2 Heringssalaten, Gewürzgurken, Sauerkraut selbst eingelegt und sowas. Dann kam dieses Ladengeschäft in Geesacht. Ich glaube, das ging in den 70ern los, vielleicht auch ein bisschen früher schon. Mein Großvater hat dort Wild verkauft, meine Großmutter hat dort Fisch verkauft.
Das ist auch eine gute Kombi.
Ja, genau. Das war ganz wichtig, als der Großhandel weggefallen ist. Also die Tante Emmerlin wird ja dann damals schon langsam verschwunden. Und da musste man halt ein zweites Standbein haben. Und der Laden lief super, 70er Jahre haben die eigentlich Asche verdient, ohne Ende. Und aber das war dann auch schlagartig vorbei. Als der erste Supermarkt bei uns im Dorf aufgemacht hat, da war das wirklich von einem Tag auf den nächsten, ist das so eingebrochen. Und dann war das eigentlich nur eine Beschäftigungsmaßnahme für meine Großmutter. Und als es dann finanziell so schlecht aussah, dass man dachte, okay, was machen wir jetzt? Dann war mein Vater mit Mitte 20 der Meinung, man müsste mit den Wochenmärkten jetzt gehen. Und die liefen damals halt auch sehr gut. Und nach einem halben Jahr war das dann klar, dass es gedacht wird, okay, wir investieren in den großen Marktwagen und machen jetzt die Wochenmärkte in Hamburg-Ost und Geesthacht damals noch. Ja. Und so war das eigentlich immer im Wandel. Den Laden, der ist, glaube ich, dann Ende der 90er wurde eigentlich geschlossen und dann zeitweise ein bisschen weitergeführt, aber.
Ja. Da gab es ja, glaube ich, auch in den 90ern oder schon früher gab es ja, glaube ich, auch ein großes Sterben der Fischläden, ja, nicht?
Also, ganz genau.
Eigentlich war ja in jeder Straße früher mal ein Fischladen. Ja, ja. Und,
also auch in Bergedorf allein waren drei oder vier Fachgeschäfte. Ja. Und die haben wirklich in der Zeit dann auch alle geschlossen. Weil sie entweder keine Nachfolge hatten und weil einfach dann auch Fertigprodukte waren en vogue und total genial. Und Tiefkühlessen war großartig und plötzlich wollte keiner mehr beim Fischmann kaufen.
Wie ist denn das? Also ihr habt ja mit Sicherheit auch ein extrem saisonales Geschäft. Also natürlich freitags wahrscheinlich immer noch traditionell. Ja. Wird Fisch gegessen, wird Fisch gekauft,
ja.
Egal ob man religiös ist oder nicht, ja, wahrscheinlich.
Das stimmt.
Und dann natürlich die Feiertage, da gibt's sicherlich, da ist ja auch ein extra Run nochmal auf Fischprodukte, ja.
Also wir sind ein bisschen breiter aufgestellt, also in der Woche brät ja heutzutage kaum noch jemand Fisch. Deswegen haben wir das Bistro, das ist in der Woche eigentlich immer sehr gut gefüllt. 24 Sitzplätze hier, die kriegen wir ein paar Mal voll. Und wir haben nur noch die Feinkostsalate, das ist ja auch ein Teil vom Großhandel damals, der bis heute übergeblieben ist, natürlich immer erweitert und immer spezialisiert wurde. Das ist halt das, was in der Woche dann gekauft wird. Und genau, ab Donnerstag, Freitag, Samstag fängt dann das Frischfischgeschäft richtig an. Aber generell ist es ein stark saisonales Geschäft. Aber das muss man sich halt auch ein bisschen nach ausrichten. Also jetzt im Sommer, früher war der Sommer eine ganz schwierige Zeit für uns. Und mittlerweile wird viel gegrillt und da muss man natürlich dann auch Grillfisch anbieten. Und Alternativen aufzeigen jetzt zu dem Standardkram, was jetzt hier die Supermärkte anbieten, Garnelenkranz oder halt nicht. Muss halt ein bisschen was, wir verarbeiten den Fisch halt so, dass die Leute den Grill fertig draufpacken können und ja, muss ich dementsprechend aufstellen.
Da hake ich gleich mal rein. Was ist denn so der populärste Grillfisch oder den du jedem empfehlen kannst, weil du sagst, da kannst du eigentlich nichts falsch machen?
Ja, das ist schwierig. Die meisten haben erstmal Berührungsängste und einen ganzen Fisch brauchst du mit den meisten eigentlich nicht mitkommen. Der beliebteste Fisch ist halt Lachs. Lachs. Auf dem Grill halt auch. Und da fängt das bei mir die erste Hürde schon an. Den habe ich gar nicht immer. Weil ich, wenn ich jetzt aus Aquakultur führe, muss ich halt Glück haben, dass mir ein Küstenfischer einen Wildlachs bringt. Und manchmal kommen die dann rein und wollen dann schön Lachs grillen und dann habe ich auch auf dem Freitag manchmal keinen Lachs. Und dann bin ich auch rigoros, dann kaufe ich auch nicht zu. Und dann fängt es halt an, dass man Alternativen aufzeigt. Und dann fange ich vielleicht mit dem Filet vom Steinbeißer an. Das ist so ein Fisch, der sehr dankbar ist, der wird eigentlich nicht trocken, der zerfällt nicht so schnell, der ist nussig vom Geschmack, der riecht nicht fischig, wenn man ihn grillt. Und dann kommen die wieder, weil sie ein positives Erlebnis hatten und nach kommt man dann vielleicht mal zu mediterranen Fischen, wie zum Beispiel Dorade, so ein Klassiker. Kennen die meisten dann eher vom Türken für 6-7 Euro. Aus Wildfang kostet so eine Dorade, die hat dann auch über ein Kilo, dann schnell mal 50-60 Euro.
Wo kommt so eine Dorade her, wenn ich jetzt heute eine bei dir kaufe? Ich weiß nicht, ob du welche hast.
Also entweder ich habe die aus Marokko,
ja.
Da gibt es noch eine gute Küstenfischerei, oder in Frankreich. Die Franzosen haben sich eigentlich in den 70er Jahren schon sehr, sehr gut aufgestellt, was Küstenfischerei angeht. Das haben die Deutschen und alle anderen eigentlich verpasst. Aber da gibt es Doraden mit 2, 3 Kilo. Manchmal Rosé-Doraden mit 12 oder 14 Kilo. Da kommt es
die kriegt man dann nicht mal so einfach auf den Grill.
Das wird schwierig. Der schneiden wir den Kontext. Ne? Genau, aber ja, das ist halt, dann sind die nächste Hürde. Dann wollen die den ersten Fisch ausprobieren und dann haben sie halt, ja, uns kennen sie die Billo-Dorade, die schmeckt ihnen wahrscheinlich auch ganz gut und dann sollen sie plötzlich für so einen Fisch 50 Euro zahlen, dann schlucken sie. Aber wer dann sich sozusagen daran wagt, die kommen alle wieder und sagen, ich habe sowas Tolles noch nie gegessen. Nicht mal im Urlaub. Du kriegst ja in Spanien im Urlaub kriegst du ja auch nur diese Zuchtdinger.
Ja.
Und die sind okay. Aber wie gesagt, wenn du so eine Wildfangdorade drauflegst, das ist ein ganz anderes Kaliber.
Also sagst du, beim Fisch ist es eigentlich genauso wie bei allen anderen Lebensmitteln. Es wird auf den Preis geachtet. Und wenn ich einmal festgestellt habe, dass ich viel bessere Ware kriegen kann, dann bin ich auch bereit, den höheren Preis zu zahlen.
Ja.
Und das ist dann auch vielleicht weniger oder seltener der Fall.
Ganz genau. Ja. Also ich könnte auch ein riesen Sortiment fahren und die billigen Doraden nehmen und hier viel mehr Kunden durchschleusen. Aber ich mache mir die Arbeit halt, die Leute zu überzeugen. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber wenn du sie überzeugt hast, dann hast du dankbare Kunden, mit denen du lange arbeiten kannst.
Und die Kunden wollen natürlich, dass auch dann alles küchenfertig haben.
Ja.
Also das heißt, die ganze Vorarbeit macht ihr. Es kauft ja kaum einer.
Wir machen also, das sind ja so Klassiker eigentlich, die wir anbieten, die aber auch in Vergessenheit geraten sind. Also wir nehmen zum Beispiel die Fische im Ganzen nicht nur aus, sondern entgräten die auch. Das heißt also, wir schneiden die von oben an, entfernen die Mittelgräte, ziehen die Gräten raus, machen teilweise schon Füllungen mit rein, entweder eine Farce oder frische Kräuter und machen die dann mit Küchengarn, binden wir die wieder zu.
Das ist ja für die meisten oder für viele noch ein großes Problem. Bei mir in der Familie zum Beispiel Fisch, ja gerne, aber wenn es Gräten geben könnte,
oh Gott, ja,
ganz schlimm. Ja, also, ja. Ich glaube, es hat auch jeder irgendwie ein Erlebnis aus der Familie, aus dem Freundeskreis, wo man mal eine Gräte verschluckt hat.
Ja, ein Todesfall noch. Ja, ne? Genau. Das finde ich auch. Mein Urgroßvater hat an der Gräte erstickt. Und dann muss man die Leute noch langsam nicht so schlingen und ein bisschen mit Verstand essen, dann verschluckt man die Dinge auch nicht.
Genau.
Aber trotzdem, also du kannst es natürlich auch sagen, die Leute wollen trotzdem keine Gräte haben. Und wir müssen uns natürlich dann nach dem richten und dann werden die Dinger natürlich vorher entgrätet. Dann haben die trotzdem einen ganzen Fisch und freuen sich tierisch. Und irgendwann trauen sie sich auch vielleicht mal das selber zu machen.
Was sagst du denn denjenigen, die sagen, also die jetzt nicht gerade Angst haben vor der Gräte, sondern die sagen, so ein Fisch ist ja, Fische sind ja belastet.
Ja.
Also Schwermetall liest man aller Orten oder sonst, ich meine, das haben wir natürlich bei allen Lebensmitteln, aber beim Fisch ist es natürlich auch so ein Thema. Ist das ein Thema für euch im Geschäft?
Fall. Also zum Beispiel Ostseefisch muss sich natürlich zu Recht, muss man sich dann anhören, dass die eventuell irgendwelche Giftstoffe oder hohe Quecksilberanteile haben, dadurch, dass die in der Ostsee natürlich auch viel, teilweise auch Kriegsgerät verkappt wurde.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein Faktor. Aber zum Beispiel der meiste Fisch aus Aquakultur muss sich das Gleiche eigentlich anhören. Wenn man jetzt halt, was die Fischindustrie dir sagt, 3 bis 4 Mal die Woche Fisch isst, dann wird es so ein Problem.
Mhm.
Aber du sollst einmal die Woche Fisch essen, das reicht vollkommen aus. Vielleicht maximal einmal die Woche Fleisch und ansonsten vegetarisch. Dann, weiß nicht, sollte ein gesunder Organismus das aushalten. Und es werden ja auch Stichproben gezogen. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Fische angelandet werden, dann, die werden ja nicht einfach so weiterverkauft, sondern es werden Stichproben auf dem Veterinäramt gemacht. Und wenn da irgendwelche Grenzwerte überschritten sind, dann wird die Ware aus dem Verkehr gezogen.
Mhm.
Also da sind wir eigentlich ganz gut gesichert hier in Deutschland.
Wenn ich jetzt so einen Fisch hier bei dir aus der Theke kaufe, durch wie viele Hände ist der denn gegangen? Beziehungsweise, nochmal ergänzen, wie lange ist der schon aus dem Wasser raus?
Also ich habe aus Binnenfischerei, Zander zum Beispiel oft von meinem Elbfischer in Hohnsdorf hier, gegenüber von Lauenburg, der ist dann am Tag vorher noch geschwommen. Das gilt für die Wildlachse, die ich manchmal aus Lübeck bekomme, manchmal aus Polen. Die sind auch am Vorabend noch geschwommen. Dann die Dänemark-Ware, die kommt natürlich mit dem LKW her, das ist dann schon mal ein halber Tag. Auf der Auktion liegen die auch noch einen halben Tag. Ich würde mal sagen 2 bis 3 oder 3 bis 4 Tage. Das ist aber kein Vergleich zu dem, was du normalerweise bekommst. Also die Ware aus Norwegen zum Beispiel, die wird meistens eine Woche eingelagert. Dann geht sie mit LKW auf die Auktion zum Beispiel nach Bremerhaven. Das heißt, dann sind die auch nochmal insgesamt 2 bis 3 Tage unterwegs und dann liegen die beim Großhandel, wenn du Pech hast, auch nochmal 2 bis 3 Tage. Und dann hast du halt den Spruch relativ häufig, musst du heute essen. Und das muss ich mir das Hemd sozusagen hier verkneifen.
Dann lässt man gleich die Finger davon.
Ja, genau. Aber so ein ganz frischer Fisch ist immer schön und gut. Aber zum Beispiel ein Wildlachs, der am Tag vorher gefischt wurde, den kann ich zum Beispiel noch gar nicht anbieten. Dann finden die Leute noch ganz lustig, wenn ich einen Wildlachs habe, aber den noch nicht verkaufen kann. Wenn der zum Beispiel eine Leichenstarre ist oder wenn der so frisch ist, dann schmeckt er auch noch gar nichts. Das ist halt auch ein neues Verfahren, was wir hier machen. Wir lassen Fisch auch abhängen. Ne? Wir machen die sauber, wir lassen die richtig ausbluten, Nieren und alle Blutgefäße kommen raus. Und dann gibt es Fisch, den wir 1 Tag abhängen oder 3 Tage. Dann haben wir auch Fischsorten, die haben wir bis zu 14 Tage oder 18 Tage.
Also dann habt ihr aged
ja,
Fisch?
Genau. Je höher der Fettanteil, desto besser lässt sich den Fisch auch reifen.
Ja.
Und du kriegst einen unglaublich tollen Geschmack teilweise raus. Fische, die vorher noch gar nichts geschmeckt haben oder extrem mineralisch und sehr fest sind, werden teilweise gerade bei den Fettfischen nach einer Woche oder nach 10 Tagen butterzart und kriegen diesen Unami-Geschmack, den man zum Beispiel von rohem Thunfisch kennt.
Mhm.
Also du brauchst frischen Fisch, das ist ein wichtiges Kriterium, um ihn dann auch so weiter zu verarbeiten.
Das heißt, du kannst nicht sagen, der ist jetzt über den Punkt, jetzt machen wir mal was anderes.
Ja, nee, genau.
Okay, aber da musst du ja auch dann Genießer haben und Feinschmecker haben, die sich daran trauen.
Ja, auf jeden Fall. Dann der Kollege Sascha Basler.
Haben wir auch schon im Interview gehabt, genau.
Der bietet das dann aber in einem kleinen Pizzamercato an, wo du halt denkst, okay, mitten auf dem Dorf, die Leute essen Pizza und Pasta. der hat geätschte Bernsteinmakrele bei mir und das wird dann durchaus gekauft. Natürlich gibt es immer Liebhaber. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, das sind die typischen Beefleser zwischen 40 und 50 mit dicker Asche. Ich habe hier auch Omis, die das kaufen, die das dann ausprobieren, weil sie das interessant finden und nie gehört haben. Und
ja. Nun ist es ja, also haltbar machen oder haltbar machen von Fisch ist ja eine uralte Tradition.
Ja, genau.
Also man, du kannst mehr aufzählen als ich, aber angefangen bei Trockenfisch.
Ja, wenn er so eingesalzen wird oder sowas.
Verkauft ihr wahrscheinlich nicht, gibt es keinen Markt in Deutschland dafür, nicht? Für Bacalao oder nennt man
den? Machen wir tatsächlich ja selber und verarbeiten den dann weiter, füllen Paprikaschoten damit und bieten dann halt einen Pasti an. Also wir verarbeiten dann den ganzen Fisch. Und wenn ich halt zum Beispiel die Bäuche oder so über habe, dann entweder Frikadellen werden davon gemacht oder wir machen auch unsere Form von Bacalao halt gesalzen und dann eine Farce davon, kannst du als Füllung auch für andere Fischsorten oder sowas nehmen. Schon.
Das heißt, ihr verarbeitet in der Tat alles und dann in unterschiedlichen Variationen. Ich habe eben gerade hier eine Auslage die Fischfrikadelle gesehen. Ja. Die werde ich mir auf jeden Fall nachher was mitnehmen. Nee. Sieht sehr lecker aus. Ja. Aber nochmal zum Punkt haltbar machen. Also was man ja traditionell kennt, ist einmal geräucherter Lachs oder geräucherter Fisch.
Ja.
Gibt es da sowas, wo du sagst, das muss man unbedingt mal probieren als Räucherfisch?
Ja, allein unser Räucherlachs, also es gibt natürlich Räucherlachs, gibt es überall, aber handwerklich hochwertig produzierten Räucherlachs, das ist so nirgendwo mehr. Und ich habe immer mal wieder irgendwelche Kandidaten, die dann sagen, mir schmeckt der von Edeka super, der in Bio-Qualität, aber wenn du immer nur den Vergleich von Scheiße zu Scheiße hast, dann weißt du ja gar nicht, wie gut es schmeckt. Und dann probieren wir das erste Mal hier einen handgesalzenen und getrockneten und im Altenaofen geräucherten Lachs. Die fallen zum Glauben ab, so was Leckeres.
Da gibt's ja, man unterscheidet ja zwischen warmgeräuchert und kaltgeräuchert.
Genau.
Ist das dann kaltgeräuchert?
Das ist kaltgeräuchert, genau. Der warmgeräucherte schmeckt auch gut. Das wird aber durch, also es gibt heutzutage, meistens gibt es Räucheröfen, die mit Rauchextrakten arbeiten und wo kein richtiger Rauch eigentlich mehr an den Fisch rankommt.
Also auch Chemie.
Genau. Ja. Das wird irgendwie gefiltert und wie das genau funktioniert, ist auf jeden Fall ein chemischer Prozess. Und bei dem Heißräuchern, das kannst du einigermaßen gut simulieren, aber das Kalträuchern, das kriegst du nicht so gut hin. Mhm. Da merkst du das Handwerk schon noch.
Ja.
Und wir haben hier geräucherte Aale zum Beispiel auch, wilde Aale, die werden im Altonaer Ofen auch wesentlich kräftiger geräuchert.
Gibt es überhaupt noch Aale? Oder kriegt man überhaupt
Aale? Das ist so ein Punkt, wo jetzt viele sagen, da mache ich mich sehr angreifbar. Aal, darf man den eigentlich noch handeln? Ich handle halt keinen Zuchtaal oder Mastaal. Die meisten Aale werden ja in der Sargossasee als kleine Glasaale gefischt und werden dann in Teichwirtschaften gemästet mit Soja und Getreide. Und dann wird aber der ganze Kreislauf vom Aal unterbrochen. Weil normalerweise, wenn die eine gewisse Größe haben und in den Flüssen schön groß geworden sind, dann kehren sie zurück zu ihren Laichplätzen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Dann kehren die wieder in die Flüsse zurück und die kleinen Aale gehen auch in die heimischen Flüsse. Und sowas handle ich halt nicht. Ich kaufe aus Irland irische Fallaale, die haben 1-2 Kilo. Das sind solche Riesenbrummer sind das. Und die werden nur 3 Wochen im Jahr dürfen die gefischt werden. Und dann kaufen wir dann ein paar hundert Kilo und lassen die dann nach und nach räuchern. Aal kannst du wieder einfach.
Ja.
Aal ist geduldig. Und genau, und wenn man sowas, die meisten sagen, früher habe ich das gerne gegessen, aber heute, nee, das ist mir zu viel. Und das liegt daran, dass der halt nur noch dick gemacht wird, gemästet wird. Und wenn du einen richtigen Fallaal, einen richtigen wilden Aal mal gegessen hast, ist es ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Den beliefern wir mittlerweile auch die Sterne-Gastronomie in Hamburg mit. Die kriegen die von uns.
Wollte ich gerade fragen, ich habe mir so viele Stichpunkte jetzt, ich muss mal sehen, dass ich das alles mir noch merke, aber ich komme wieder dazu. ihr habt natürlich einmal Endkonsumenten, die zu euch kommen, wie ich vorhin gehört habe, auch weite Wege auf sich nehmen und aus dem Hamburger, nicht aus dem Hamburger Raum, sondern aus der Hamburger City kommen oder aus St. Pauli, aus der Nordheide, um zu euch zu kommen. Aber ihr beliefert auch Gewerbliche, so wie eben, wie du gesagt hast, Sterne-Gastronomie oder den Sascha Basler mit seinem Pizza Mercato.
Also die meisten sind tatsächlich Endkunden und mittlerweile kommen immer mehr und mehr Gastronomien oder ja auch selbst die Sterne-Gastronomie zu uns. Das ist jetzt nicht so, dass ich in Hamburg hausieren gehe und guck mal, was ich für tolle Sachen habe, sondern es spricht sich langsam rum, was wir machen. Und die kommen dann, sag ich mal, von alleine. Also wir liefern tatsächlich das Fontenay zum Beispiel seit einiger Zeit, schon seit über einem Jahr.
Auch. Ja, aber es ist schon so eine Szene und das spricht, wie du sagst, das spricht sich rum.
Es ist so ein kleiner Mikrokosmos, gerade in der Gastronomie und aber auch in der Gastronomie, so wie wir anders denken. Die Leute sagen, so in den letzten Jahrzehnten ist es in die Wand gefahren worden und das funktioniert so nicht mehr. Immer alles billig, billig, billig. Wollen wir auch nicht mehr. Da gibt es immer mehr von. Und ja, die kommen, wie gesagt, das ist so, die reden auch untereinander. Und früher war das, glaube ich, auch eher, dass man gesagt hat, nee, bloß dem anderen gönne ich nichts und ich mache mein Ding und ganz alleine. Aber die, diese so eine Subkultur, die vernetzen sich selber. Und die erzählen, pass auf, von dem kriegst du auch guten Fisch und geh doch mal dahin und ja.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch eine Bestätigung für die eigene Arbeit, nicht? Ja. Wenn andere auf einen zukommen, beziehungsweise zu einem kommen.
Es ist natürlich schöner, wenn du sagst, okay, du willst Sachen von mir haben, dann komm ich doch mal besuchen. Oder zeig ich dir mal, was ich hier mache. Dann hat es gleich eine ganz andere Plattform.
Ja. Ja. Nun, wir haben gerade den Ausflug mal zu den Kunden gemacht, aber wir waren gerade beim Haltbarmachen vom Fisch.
Ja.
Wir hatten das Thema Räucherfisch. Mhm. Dann gibt es natürlich noch das ganze Thema Einlegen, Beizen.
Ja.
Was ist da so? Gibt es da Trends, neue Trends?
Es sind halt eher Sachen, die man wieder ausgraben muss. Also es gibt so ganz klassisch natürlich Grafenlachs, kennt jeder. Der wird aber meistens auch als Fertigprodukt irgendwo mit den Schnellreifern verkauft. Das machen wir natürlich. Dann haben wir, ich habe hier zum Beispiel, biete ich keine Forellen bei uns an, sondern stattdessen Marinen, weil die nicht diesen muffigen Geschmack haben. Die Teichwirtschaften hier im Norden sind oft zu warm und die beizen wir zum Beispiel auch. Das sind natürlich dann auch Filets, die man kurz beizen kann und dann danach auch anbraten kannst. Und dann hast du immer einen glasigen Fisch, das ist also ein tolles Bratergebnis. Und wie gesagt, eine gebeizte Marine hält sich natürlich ein bisschen länger und schmeckt auch hervorragend, wenn du die einmal abflammst oder anbrätst zum Spargel oder zu anderen Gerichten. Und ich habe mir jetzt gerade ein Buch, das sich nur um Kabeljau dreht, geholt. Das sind Rezepte aus dem Mittelalter, wie man halt auch den Kabeljau damals zubereitet hat. Und das ist schon interessant. Also es geht eher darum, so die altbewährten Sachen wieder rauszugraben. Nicht alles einzufrieren, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten.
Also es gibt ja, glaube ich, so Standard-Zubereitungsformen, wo sich jeder so rantraut. Ja. Und dann, wenn es dann ein bisschen weitergeht, wir hatten das eben gerade mit dem Grillen,
ja.
Da ist auch schon so, muss ich vorsichtig sein.
Ja, ja.
Und dann, wenn nichts mehr geht, hau ich es in Panade und
Und
frittiere das.
Ja, und das
was sagst du dazu? Was ist
alles legitim. Also paniert schmeckt genial. Fetten Backfisch mit Remoulade und so hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Aber wenn die Leute sich damit wohlfühlen, das ist ja in Ordnung. Hauptsache, sie bleiben irgendwie dem Thema so ein bisschen treu und dann, kann nicht. Wenn die überhaupt irgendwie Fisch zubereiten, dann hast du sie ja schon mal. Dann kannst du sie auch mal sagen, ja, irgendwann kommt die dann an und man schimpft immer, dass die ganze Bude nach Fisch riecht, wenn ich hier brate. Und dann sagst du, schieben Sie mal in den Backofen. Ist ja keine Wissenschaft. 150 Grad und 10 Minuten einfach in Backpapier einwickeln. Ach was, das geht. Es ist halt die einfachste Möglichkeit. Und, ja.
Also man muss schon immer ein bisschen Anleitung mitliefern, beziehungsweise Ideen mitliefern.
Ja, auf jeden Fall.
Nun bist du ja kein ausgebildeter Koch,
Nein. Aber
du bist auch, glaube ich, Hobbykoch, so wie ich das gehört habe.
Ja, weil man zum Kochen kommt mit zwei kleinen Kindern. Ne?
Ja. Wie oft gibt es denn bei euch Fisch in der Woche?
Erstmal so, wir essen auch viel Heringssalat und auch mal Räucherfisch und gebraten, da würde ich dann schon zwei bis dreimal die Woche. Aber ich versuche mich auch dran zu halten, das nicht so häufig zu machen, dass man den Konsum so ein bisschen im Griff hat. Aber wenn zum Wochenende meine Seezunge liegen bleibt, die nehme ich natürlich mit. Ne?
Seezunge ist doch so, zumindest hier bei uns in Deutschland, so der Inbegriff des Edelfisches.
Ja, ja.
Nicht? Also wenn, da steht auf der Karte, man weiß auch immer, was ist das Teuerste?
Ja.
Es war immer die Seezunge.
Ja, ist es auch.
Ist sie immer noch? Weil, ja. Was ist das Besondere an der Seezunge?
Die haben einen unglaublich fein, edlen, nussigen Geschmack und naja, das eine Sache ist, dass er traditionell mit viel Butter gebraten wird, das schmeckt schon mal großartig. Dann haben natürlich die Leute nicht das Problem mit den Gräten, weil wenn du den brätst, die Filets lösen sich eigentlich fast von allein. Er hat eine angenehme Konsistenz, er schmeckt einfach unglaublich großartig, also halt diesen nussigen und feinen Geschmack. Ich meine, die Sitzung ist ja auch ein Gourmet, die frisst ja Nordseekrabben und Schnecken und Muscheln. Und dementsprechend ist
naja,
das Fleisch
dann
auch beschaffen. Ja, genau.
Dann ist das Fleisch natürlich auch entsprechend
gut. Aber generell ist es halt auch immer ein Kabeljau ist auch unglaublich edel. Und wenn der ein bisschen seltener wäre wie die Seezunge, hätte er den gleichen Stellenwert. Also es gibt ja auch so viele Fischsorten, die mindestens genauso lecker schmecken wie eine Seezunge, aber einfach nicht so exklusiv sind.
Gibt es denn so beim Fisch, also du sagst ja, ihr bietet keinen Fisch an während der Laichzeit. Mhm. Also natürlich gibt es da saisonale Abhängigkeiten.
Ja.
Aber wenn ich jetzt sehe, ich glaube, wir haben jetzt Heringszeit. In der Ostsee wird jetzt der Hering gefischt. Merkt ihr das oder ist das für euch dann ein Thema? So wird dann mehr Hering angeboten und mehr gekauft?
Ja, jetzt gerade gehen eigentlich die ganzen schönen Heringe immer nach Holland, die legen ja Matjes ein. Es ist jetzt tatsächlich sehr schwierig, Heringe zu bekommen, weil die alle aufgekauft wird von den Holländern. Das Einzige, was den Leuten noch unter saisonalen Fisch bekannt ist, ist die Maischolle.
Ja.
Und die Maischolle ist absolut nicht saisonal. Die kommen im Mai, kommen sie alle angelaufen. Oder Ende April auch schon, gibt schon Maischolle. Das ist für den Leuten noch so richtig im Kopf.
Ist das eine reine Marketing-Sache, oder?
Das war so der erste Fisch, der dann an die Küsten... mal so nach dem Winter sind die Fischer, dann konnten die meisten Winter konnten nicht rausfahren, Herbststürme und Unwetter und all so Kram. Und nur die Schollen kommen halt im Mai an die Küsten wieder geschwommen, um abzuleichen. Und wie gesagt, dann haben sie ja halt den Rogen noch drin. Und das waren aber die ersten Fische, die man damals fischen konnte. Und deswegen wurden sie damals als Mai-Schollen dann angeboten. Nicht, weil sie dann besonders toll waren, sondern weil es endlich der erste frische Fisch war. Und da ist es so übergeblieben eigentlich noch. Und jeder, der wartet, jeder, der so ein bisschen Ahnung hat und wartet bis Ende Juni, Juli, August, die werden immer schöner mit der Zeit. Im Mai taugen die noch gar nichts.
Mir fällt aber noch einer ein.
Ja.
Ein saisonaler, der Stint.
Ja.
Verkauft ihr Stint hier?
Nein.
Nee?
Nein. Weil die gewisse Fischer auch schuld daran sind, letztendlich, dass sie dem Stint nach und nach den Gar ausmachen. Okay. Und der Stint wandert ja die Elbe hoch zum Laichen.
Und hier wird er abgefangen.
Dann wird er mal abgefangen. Okay. Dann haben wir noch andere Probleme mit der Elbe durch die Elbvertiefung, die Verschlickung und all so ein Kram. Dass halt auch immer weniger Stände ankommen. Und wenn man die dann nochmal abfischt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis es halt auch keinen Stint mehr hier gibt. Dann wird es auch problematisch für Raubfische, die auf Stint halt auch angewiesen sind und immer so weiter.
Merkt schon, also das ist echt, also natürlich, ihr macht euch Gedanken darüber, ja, weil ihr wollt natürlich auch morgen noch Fisch vermarkten, Fisch verkaufen.
Ja.
Und was man so mitbekommt teilweise, also ich glaube, der Verbraucher kriegt das ja auch immer nur so am Rande mit.
Ja, ja, genau.
Wenn von Überfischung die Rede ist, wenn es mal wieder, gut, das ist aber jetzt schon länger nicht mehr, glaube ich, der Fall gewesen, wenn es irgendwelche Streitigkeiten gab in irgendwelchen Hoheitsgebieten, ja, wo Fremdfischer unterwegs waren.
Ja.
Aber das ist natürlich ein Thema, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein unbequemes Thema, sich mit der ganzen Sache so auseinanderzusetzen. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche war dann auch noch eine Kundin da, die wollte dann unbedingt Jakobsmuscheln haben. Oder Garnelen ist auch so ein Ding. Es gibt eigentlich nahezu keine nachhaltig gefangenen Garnelen. Die werden immer mit Grundschleppnetzen gefischt, mit 90% Beifang, wo der Meeresboden für ungefähr ein Jahrzehnt danach auch nicht mehr bewohnbar ist. Das erklärst du den Kunden, bietest ihnen Garnelen dann aus Reusenfang, die natürlich auch ihren Preis haben. Und wenn sie dann aber das beharren, die wollen die günstigere Methode, dann schicke ich sie halt raus. Das gilt für Garnelen, das gilt für Jakobsmuscheln, das ist den Leuten ihr Liebstes. Und du sagst ihnen, nee, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das zu verkaufen.
Ja, und es wird auf den Markt geworfen und du hast ja gar keine, du kannst ja teilweise gar nicht differenzieren, nicht?
Ja, oder genau.
Willst du es vielleicht auch nicht und sagst irgendwie, ja gut, das ist, und wenn du dann dir anguckst, wo dann diese Tiere aufgezogen wurden,
ja,
dann sagst du auch, nee.
Ja, also ich finde das halt manchmal schon krass, wie mit der Jakobsmuschel, wenn du denen dann erzählst, ja, das wird vor Japan oder vor den USA gefischt, mit großen Grundschleppnetzen wird der Meeresboden abgeflügt, darunter oder danach hast du deine Wüste, da lebt dann gar nichts mehr. Dann werden die Tiere meistens schon tot, geborgen, aus der Schale geholt. Dann werden die in zig Laken angelegt, damit sie schön lange konserviert werden. Antioxidantien eingefroren, dann wieder aufgetaut. Ja, genau, das will ich haben.
Hörst du dann.
Und dann denkst du, okay, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Also einigen ist es egal, andere wollen es auch nicht hören. Andere sind sehr dankbar. Manchmal, einige gehen raus, merkst du richtig, die sind ein bisschen betroffen, dass nun ihr Lieblingsessen eigentlich scheiße ist zu essen. Aber die kommen dann auch wieder und sagen, ja, ich würde das gerne ausprobieren, was sie mir das letzte Mal gesagt haben. Und ja, es findet so ein Umdenken statt.
Gibt es einen Fisch, den du nicht anbietest, wo du sagst, kommt bei mir nicht in die Auslage?
Also bei mir ein Fisch, der bald aus der Auslage auch komplett verschwindet, ist zum Beispiel Thunfisch.
Ja.
Ich habe den noch im Tresen und das ist der einzige, den ich halt echt mit... Also ich handle den aber auch nur noch 8 Monate im Jahr.
Ja.
Mach da so bewusst eine kleine Schonzeit rein. Aber an sich ist das absolut nicht mehr zu vertreten, den zu essen. Und das sind so, da stehe ich selber, da machen wir auch angreifbar. Ich habe ihn immer noch im Tresen und ich möchte ihn so schnell wie möglich eigentlich rausnehmen. schmeckt großartig und toll. Und es wird immer gesagt, ja, Yellowfin-Thunfische sind nicht vom Aussterben bedroht. Das stimmt halt alles nicht, ne? Das ist so ein Fisch, auf den man auf jeden Fall verzichten sollte. Also, es gibt ja schon viele verschiedene Sorten. Es gibt den Bluefin-Thunfisch, der ist eigentlich nahezu vor der Ausrottung. 99,5% ja. der Bestände sind vernichtet. Und die Sache ist die, wenn der weg ist, dann stürzen sich alle auf den Yellowfin, auf den Big Eye und auf alle anderen Sorten auch. Und ich vergleiche Thunfischessen immer mit Kindern mit einem Hammer zur Schule fahren. Es ist, ja, man sollte es einfach sein.
Ja.
Es geht eigentlich nicht. Also es schmeckt so lecker und ich, die Leute lieben den, weil er keine Gräten hat und weil er eigentlich eher nach Fleisch schmeckt und auch so aussieht. Aber an sich ist es nicht mehr zu vertreten, Thunfisch zu essen. Das sage ich jetzt hier und kündige an, den Paltuk ganz komplett raus.
Ja, ich meine, all die Sushi-Freunde, die sich Sushi nicht ohne Thunfisch vorstellen können, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen ja. und sagen, geht doch gar nicht. Aber für Sushi gibt es sicherlich gute Alternativen.
Thunfische gibt es erst seit dem Zweiten Weltkrieg in der Sushi. Vorher haben die den weggeschmissen. Also in den USA wurde der Bluefin-Thunfisch in Deponien entsorgt. So ein Scheiß wollte der keiner essen. Die Japaner genauso. Und erst als die dann sozusagen... Sushi wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein bisschen bekannter. Und da wurde dann fing man dann an, Thunfisch zu benutzen, weil der in den USA noch groß gefangen wurde. Ne?
Ja.
Und ja, die haben dann, den gibt es noch nicht so lange auf dem Markt. Der ist noch gar nicht so lange begehrt. Früher hat keiner Thunfisch angerührt. Man hat es aber geschafft, innerhalb von, weiß ich mal, 70 Jahren fast alle Bestände auszurotten. Das ist schon krass. Thunfisch und Sushi ist halt, weiß nicht, eine Modeerscheinung. Und von der muss man dann eigentlich ganz schnell wieder wegkommen. Es gibt zig andere Sorten. Wir machen auch ab und zu, also alle 14 Tage hier Sushi und dann benutzen wir die gebeizte Marine zum Beispiel. Der geräucherte Fallaal kommt dann mit rein. Kabeljau, gesalzener Kabeljau schmeckt auch total lecker. Ne? Man muss immer gucken, dass man die Konsistenz gut hinbekommt. Die geagte Bernsteinmakrele oder sowas. Kannst du alles auch verwenden. Wir haben keinen Thunfisch im Sushi. Zu Anfang hatten wir den noch mit drin und irgendwann kommt, wir nehmen den raus. Einfach leckere Stockmakrele oder Bastardmakrele. Schmecken auch roh ganz toll.
Ich glaube, man muss da aber erstmal rankommen. Nicht? Also, wenn man so das Standardsortiment sieht oder das, was man kennt als Fischkonsument, ich glaube, da kennst du vielleicht fünf Fische, die du so häufiger isst. Ich
meine,
Und die anderen, die du eben genannt hast, da werden die meisten sagen, ja, Makrele habe ich schon mal gehört, aber was war das jetzt, Bernsteinmakrele? Was unterscheidet die denn von der normalen Makrele, die ich eigentlich als Räuchermakrele kenne?
Ja, genau.
Aber dafür muss man zum Fachmann gehen wahrscheinlich.
Ganz genau.
Ne? Und ist so. Sich beraten lassen.
Das gibt ja kaum einen Fachhandel. Und deswegen kommen ja immer mehr Leute auch mit langen Anfahrtswegen hier zu uns, um sich da beraten zu lassen.
Nun haben wir ja schon gehört, ihr bereitet ja den Fisch auch selber zu. Das heißt, ihr produziert die Salate selber.
Ja.
Und ihr habt auch hier einen Mittagstisch in Börnsen. Die Adresse ist zwischen den Kreiseln.
Ja, zwischen den Kreiseln.
Zwischen den Kreiseln kann man sich merken. Zwischen den Kreiseln 17.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall eine Adresse, die man ansteuern muss und dann idealerweise auch in der Mittagszeit ansteuert. Nämlich dann gibt es leckere Fischgerichte. Ihr habt so einen Mittagstisch, wie viele Gerichte gibt es da?
Wir haben immer so zwei Kleinigkeiten und vier Großartigkeiten, nennen wir das. Und meistens noch so ein Tagesgericht, so ein Special, wenn ich was Besonderes bekommen habe. Und das Ganze dient auch eigentlich so als Fenster zu, sag mal, neuen kulinarischen Genüssen. Also alles das, worüber wir gesprochen haben, versuchen wir im Mittagstisch auch in diesen kleinen Gerichten abzubilden. Da werden dann halt Fischsorten angeboten, die sonst keiner kennt, Garmethoden, die man halt nicht unbedingt benutzt, wie die geweizte Makrele. Dann werden Innereien auch benutzt, also wir machen zum Beispiel öfter vom Seeteufel oder auch von anderen Fischsorten Leber, Berliner Art, Bayer-Style dann natürlich.
Oh, ja.
Also wird einfach die Leber gebraten und dann gibt es einen Apfelschatten jetzt zum Beispiel dazu und geröstete Zwiebeln. Und das bieten wir halt an. Oder Kabeljaubäckchen oder Zungen, dass man halt auch hier sieht, okay, es gibt mehr als nur das Filet.
Ist ja in Norwegen, glaube ich, isst man den primär und der Rest wird verschifft.
Das ist das Beste.
Ja?
Die Zunge ist Zunge? Das Beste.
Ja?
Die Zunge ist von der Konsistenz wie ein fetter Schweinebauch und geschmacklich wie Hummerfleisch. Mega lecker.
Ich muss mal schauen, wann das auf der Karte ist. Dann komme ich mich auf jeden Fall wieder vorbei. Also der Weg lohnt sich dann sicherlich.
Auf jeden Fall.
Aber ihr habt mittags nur geöffnet, das heißt abends ist noch nichts geplant oder gibt es da, ein Projekt in Planung?
Es ist auf jeden Fall was in Planung. Das macht Sinn, uns so auch um Social Media zu folgen und die Sachen natürlich dann als Erste mitzubekommen. wir sind halt ein kleiner Familienbetrieb. Wir machen das ganz langsam. Wir machen unseren Mittagstisch. Wir haben jetzt samstags erstmal bis 18 Uhr zum Beispiel auch eine Paella für zwei Personen, die wir mal anbieten. Mhm. Und nach werden wir uns dann darum kümmern, auch ein Abendgeschäft anzubieten.
Ein Fischhändler durch und durch. Hast du für dich so ein Motto, wo du sagst, das ist das, was für mich steht und dem, das ist so, danach handle ich, danach agiere ich?
Also für mich ist halt, ich möchte das Ganze hier umkrempeln. Ich möchte die Leute ein bisschen sensibler machen, was das Thema Fisch angeht und Nachhaltigkeit, weil immerhin geht es um die letzten wilden Bestände der Erde.
Ja.
Fisch ist das letzte wilden Tier, die wir noch haben. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, sind die auch bald weg. Ne, es gibt ja im Moment diese Fridays for Future Bewegung,
ja,
die ich sehr unterstütze. Und es ist halt genau das Problem. Alle wissen, dass es falsch ist, was wir machen. Und trotzdem machen alle fröhlich weiter. Weil ihnen keiner genau sagt, wie sie es besser machen wollen.
Und weil
es natürlich auch ein komplexes Thema ist.
Ne? Hat auch eine unbequeme Komponente, nicht?
Ja, absolut.
Man muss komplett, ja was ändern.
Man muss sich teilweise komplett umstellen. Und man muss seine, man muss sein ganzes Tun halt eigentlich in Frage stellen. Und es ist wirklich unbequem. Und ich mache diese Arbeit. Und die ist manchmal auf mich dann auch anstrengend. Und nicht unbedingt auch profitabel. Ich könnte halt auch wenn ich mit der Bank darüber sprechen würde, könnte ich natürlich meine Rentabilität in kürzerer Zeit hochfahren, wenn ich auch den Standardkurs fahre. Aber das ist mir zu einfach und das möchte ich nicht. Das steht nicht im Vordergrund. Ich möchte natürlich davon leben können, aber ich möchte auch was ändern. Also, ja.
Ganzheitlich nachhaltig.
Ja, kann man wirklich fast sagen. So. Ganz genau. Also,
ja.
Man wird oft belächelt und sagt ja nur Spinner. Aber sollen die mich als Spinner sehen? Also, ich weiß nicht.
Es ist halt so. Ich finde jetzt nicht, dass du so der Spinner bist. Ich finde das sehr, sehr authentisch und sehr ehrlich.
Ja, das ist natürlich eine Abwehrmaßnahme, wenn jemand so redet. Ja, lass ihn reden.
Ja.
Der will es nicht hören, weil es auch für ihn unbequem ist.
Ja.
Ja, in Wirklichkeit wissen sie, dass es wahrscheinlich das Richtige ist. Ja.
Und bei all dem, bei all der Verantwortung, die man da hat und die man übernimmt, ist es ja auch was Schönes. Es geht ja auch dann immer noch es geht um gutes Essen,
ja.
Oder es geht um gute Produkte und gutes Essen. Und das bringt natürlich auch Menschen wieder zusammen. Und das hat natürlich auch so eine ganz besondere Komponente, weil hier, bei euch im Geschäft, wo wir sind, das ist ja auch ein Begegnungsort. Ne?
Ja.
Treffen sich Leute und tauschen sich aus oder so, wie du sagst. Du gibst natürlich nicht nur die Ware raus, sondern gibst noch einen Tipp dazu, wie sie verarbeitet wird, gibst ein Rezept mit raus.
Ja.
Apropos Rezept,
was
wäre denn für unsere Zuhörer jetzt mal so ein kleines Blitzrezept, das du empfehlen kannst, wo nichts falsch geht, wo man eigentlich selbst als Unwissender oder Nicht-Koch das nachkochen könnte? Hast du da was auf Lager für uns?
Also kurz gebraten wäre mir jetzt zu einfach, aber wir machen einfach mal eine Garmethode, die keiner kennt. Mit einem Fisch, den keiner kennt, oder nur die wenigsten kennen, wo man aber wirklich nichts falsch machen kann. Dann würde ich einfach mal unser Logo nehmen, den Petersfisch, den Saint-Pierre, einer der wohlschmeckendsten und leckersten Fische überhaupt. Sieht schon so ein bisschen ulkig aus und die meisten würden sagen, Gott, wie machen wir denn sowas? Können Sie mir da Filet von schneiden oder sonst was? Hast du dann aber so viel Abfall, das ist eigentlich ein Jammer. Und in der Karkasse steckt eigentlich der ganze Geschmack. Das ist ein Fisch, der hat schöne große Gräten, du hast keine Poolerei. Und den bereite ich folgendermaßen zu. Ich nehme eine tiefe Auflaufform, mache die halbvoll mit einer richtig fetten Milch oder Vorzugsmilch. Da kommt Blaubeer rein, da kommt eine Tonkabohne mit rein, da kommt ein bisschen Muskat und ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Dann schiebe ich das Ganze in den Backofen bei 120 Grad. Und wenn die Temperatur erreicht ist, dann lege ich den Saint-Pierre rein, den ich vorher in der Haut ein bisschen angeschnitten habe und ihn mit Lorbeerblättern ein bisschen bespickt habe. Und dann zieht er je nach Größe ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden in der Milch gar. Dann ziehst du den Fisch raus, der ist perfekt gegart. Die Milch ist ein top Geschmacksträger. Du hast also die Vanille und die Lorbeeraromen in dem Fisch. Und danach kannst du die Milch durch den Sieb gießen, aufschäumen und hast eine tolle Soße dazu. Ganz einfach und idiotensicher.
Klingt. Bombastisch. Ja. Klingt super.
Ja.
Und ich meine, du bist der Star damit.
Ja,
was gibt es heute?
Es
gibt St. Petersfisch in der Milch gegart.
Ja, genau. Mit Tonkabohnenschaum. Ja, ist wirklich so.
Großartig.
Ja.
Großartig. Nun, wo kriege ich den St. Petersfisch?
In ausgewählten Fachgeschäften. Am besten vorher anrufen und fragen.
Ja.
Weil das meistens ein Fisch ist, der auch wirklich nur in guter Qualität zu haben ist aus Küstenfischerei. Das ist meistens ein Beifang beim Heringsfang. Nennt sich auch Heringskönig.
Aha.
Der ist dann also auf den Netzen und wenn du Pech hast, wurde er schon ein bisschen länger hinterhergezogen. Also bestellst du ihn rechtzeitig, dann kann man den auf jeden Fall Eigentlich kann den dann jeder besorgen.
Aber läuft das so, dass ein Kunde bei euch anruft und sagt, ich hätte gern das und das, könnt ihr mir das besorgen?
Also da gibt es natürlich eine Handvoll Kunden, die halt, wenn die es unbedingt haben wollen, dann machen sie das. Generell ist das aber eine Sache, wo man auch den Verbraucher unbedingt umerziehen muss. Leute sind immer noch der Meinung, es ist alles jederzeit zur Verfügung. Mhm. Und sogar rufen einen Tag vorher an, ich brauche morgen bitte 3 Songs hier. Ja, keine Chance. Ne? Das muss alles geplant werden, das muss irgendwie logistisch gemacht werden, dass es hier ankommt. Und deswegen ist es eine Erziehungssache, am besten, dass die Leute sich wieder einen Wochenplan machen, dass sie die Woche essen wollen und dementsprechend sagen, okay, Freitag kommt Song hier. Sollte ich mich vielleicht darum kümmern, den rechtzeitig ändern zu bekommen.
Aber das wäre eigentlich so, genau, die Maßnahme. Aber man ist natürlich erzogen, wie du sagst, dass man spontan irgendwo hingehen kann und alles bekommt.
Ja, aber das ist gleichzeitig auch die ganze Krux oder das Ganze, ist auch ein teilweise das Genickbericht. Also ich weiß ungefähr, was ich verkaufe, aber wenn du mal so mit schönen Sachen handeln möchtest, dann musst du die auf gut Glück einkaufen und auf gut Glück verkaufen. Oftmals isst man die dann selber, weil man... Genau.
Dann könnt ihr sie natürlich auch noch in der Küche anbieten, am Mittagstisch anbieten, aber das ist natürlich schon was anderes.
Nicht? Natürlich, genau. Aber generell, das ist eine Erziehungssache, dass die Kunden wieder verstehen, solche Sachen muss auch so ein kleiner Fischhändler einplanen.
Eine Frage habe ich noch. Sebastian, wir sind leider gleich am Ende. Ja. Ich könnte noch endlos mit dir über Fisch reden, aber das Geschäft ruft gleich, wird ja bald eröffnet und ich will auch noch einkaufen. Ja, die Frage ist, Thema Algen.
Ja.
Ist das eigentlich so ein Trend, der irgendwann mal kommen wird, oder ist das, lassen wir den aus?
Macht an sich Sinn, ne? Also Algen sind ja unglaublicher Vitamin-C-Träger und sind sehr gesund, lassen sich leicht züchten in großen Mengen. Es gibt ja so ein paar utopische Filme, Soylent Green und Co., die das schon vor Jahrzehnten aufgefasst haben. Ich kann es nur hoffen. Also wenn, dann muss halt die Industrie dran und das ganze Thema so ein bisschen, tja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser verkaufen. Ist natürlich schwierig, den Leuten Algen, genauso wie schwierig wie den Leuten Maden zu verkaufen. Ist bestimmt ein Thema. Und bei zunehmender Nahrungsknappheit und immer größerer Bevölkerungswachstum auf der Erde wird es sicherlich irgendwann kommen.
Ich bin gespannt, ob du das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, Algen im Angebot
hast. Ein paar Algen habe ich tatsächlich sogar schon, aber das ist halt ein ganz kleiner.
Ja, Faktor. Aber man muss sich langsam rantrauen und man muss langsam erziehen. Und ich glaube, das Ganze ist ja auch so ein bisschen Erziehungsprozess. Ja. Das hat man zumindest so ein bisschen mit dabei. Oder merkt man dir an, dass du natürlich auch eine Botschaft hast. Ich würde mal sagen, der Fischebotschaft. Der Fischbotschaft. Ja, genau. Sebastian, der Fischbotschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. So tragen wir es weiter.
Ja.
Und ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich, sehr spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön.
Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Und jetzt wird eingekauft.
Jo.